MDR Sachsen. Das Wort zum Sonntag.
Wer kann denn schon wissen, was morgen ist und später kommt? Was irgendwann mal sein wird? Du bist die Antwort, dich gibt's prompt. Es ist schön, dass es dich gibt. Du machst aus Kindern Astronauten, aus Trauben machst du Wein. Aus Krach entstehen Lieder und aus Wolken Sonnenschein. Es ist schön, dass es dich gibt.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Dr. Harald Lamprecht, bei der Evangelischen Kirche in Sachsen Beauftragter für Weltanschauungsfragen und beginne mit einer Frage. Wollen Sie die Zukunft wissen? Das klingt vielleicht etwas seltsam. Natürlich wollen wir alle wissen, was kommt. Es gibt wenig Interessanteres als die Zukunft. Schließlich liegt sie noch direkt vor uns. Sie wird also erst noch Gegenwart werden und dann wird sie uns direkt betreffen. Was vergangen ist, das ist vorbei. Aber was noch kommt, das werden wir unmittelbar spüren. Insofern ist es doch immer gut, etwas von der Zukunft zu wissen. Dann können wir uns viel besser darauf einstellen. Das ist ganz alltäglich beim Wetter. Ich möchte wissen, ob ich einen Regenschirm brauche oder nicht. Die Warnungen vor Glatteis sind auch ganz nützlich, bevor man auf die Straße tritt und ausgerutscht ist. Manch einer wüsste auch gern die Aktienkurse der nächsten Woche oder die Lottozahlen vor ihrer Auslosung. Das wäre extrem nützliches Vorherwissen. Es gibt im Esoterikbereich unglaublich viele angebliche Wahrsager, die viel Geld damit verdienen, dass Menschen gern einen Blick in die Zukunft nehmen wollen. Da ist die Frau, die auf der Suche nach einem neuen Partner ist. Jetzt hat sie jemanden kennengelernt. Der wohnt aber in einer anderen Stadt. Also fragt sie die Wahrsagerin, hat das Zukunft? Wird das was mit uns? Soll ich dafür meinen Job kündigen und zu ihm in die andere Stadt ziehen? Ich kenne ihn ja noch gar nicht so gut. Wenn das schief geht, dann stehe ich ohne Job allein in der Fremde. Aber wenn ich nichts riskiere, bleibe ich auch allein und dann sucht er sich vielleicht eine andere in seiner Nähe. Wenn wir uns nur so selten sehen können, wird das auch nichts mit dem besser kennenlernen. Das sind wichtige, existenzielle Fragen und keine leichten Entscheidungen. Die Wahrsagerin bekommt dort viel Macht über das Leben anderer Menschen, weil sie behauptet, mehr von der Zukunft sehen zu können als andere. Ob das stimmt, darf bezweifelt werden. Die Sehnsucht nach mehr Wissen über das, was die Zukunft bringt, ist aber immer wieder sehr stark.
Du bist wie ein neuer Morgen, wie das erste Tageslicht. Du bist unsere große Sehnsucht, weil du der Ort für Träume bist, geliebte Zukunft. Wir sind bereit für alles, was als nächstes kommt. Wir treffen uns am Horizont. Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt, geliebte Zukunft. Wir sind bereit für das, was du uns geben kannst, auf unserer Reise über Tellerrand. Wir geben alles nur für diesen Moment, geliebte Zukunft.
Hier ist Dr. Harald Lamprecht und ich frage mich, wollen wir wirklich die Zukunft wissen? Ich meine, nein. Niemand will die Zukunft wissen. Das behaupte ich jetzt mal. Warum sage ich das? Weil ich denke, dass wir gar nicht die Zukunft selbst wissen wollen. Also exakt wissen, was genau und unabänderlich passiert. Das wäre nämlich schrecklich. Denn wenn es wirklich die Zukunft ist, dann können wir daran nichts mehr ändern. Es zerstört jegliche Freiheit. Als Jugendlicher habe ich mal eine Geschichte von dem bekannten polnischen Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem gelesen. Darin ging es um eine Maschine, die in die Zukunft schauen kann. Ich habe die Geschichte seitdem nicht wiedergefunden, ich kann sie also nur aus meinem lückenhaften Gedächtnis hier kurz erzählen. Soweit ich mich erinnere, war da eine Gruppe von Wissenschaftlern, die eine Maschine entwickelt hatten, die exakt die Zukunft vorhersagen kann, indem sie alle Daten vollständig verarbeitet. Allerdings ist der Zeitraum nur relativ kurz. 137 Sekunden kann diese Maschine in die Zukunft blicken, also etwas mehr als 2 Minuten. Dafür aber sind ihre Vorhersagen zu 100% exakt. Ein Mann, der Hauptheld dieser kleinen Erzählung, kommt dazu und darf die Maschine testen. Er ist sehr skeptisch und glaubt nicht an die Vorhersagbarkeit der Zukunft. Und deshalb nimmt er sich vor, wenn mir die Maschine sagt, was ich tun werde, dann kann ich ja bewusst etwas ganz anderes tun. Der Test beginnt mit kurzen Zeiträumen, einige Sekunden, und handelt von kleinen Dingen, gesprochene Sätze, kleine Gesten. Immer liegt die Maschine komplett richtig. Seine Versuche, die Maschine durch scheinbar spontane, gegenteilige Handlungen zu überlisten, scheitern, weil die Maschine all diese Überlegungen bereits mit berücksichtigt hat. Die Maschine behält recht. Das weckt aber keine Freude, sondern Abscheu und Widerwillen. Diese Maschine will niemand haben. Auch wenn die Technik begeistern könnte, sie zerstört etwas Zentrales. Die Freiheit, die gerade aus der Ungewissheit der Zukunft kommt. Das ist der entscheidende Punkt und der philosophische Gehalt dieser Erzählung. Die genaue, exakte Zukunft, die wollen wir gar nicht wissen, weil sie die Handlungsfreiheit zerstört. Wir wollen nicht die Zukunft wissen. Wir wollen die Rahmenbedingungen kennen, in denen sich zukünftig unser Handeln vollziehen kann. Es geht darum, dass wir daran noch etwas ändern können oder sonst wenigstens uns darauf einstellen können. Ich will wissen, ob es regnet oder nicht. Ich möchte nicht in eine Glaskugel schauen und darin sehen, wie ich in 3 Stunden ohne Regenschirm völlig durchnässt an der Bushaltestelle stehe. Wenn ich daran nichts ändern kann, nützt mir solches Wissen nichts. Es deprimiert nur. Ich möchte die Aktienkurse oder die Lottozahlen wissen, damit ich die richtigen Werte ins Depot schaufeln oder das richtige Los ankreuzen kann, das den großen Gewinn macht. Keinesfalls möchte ich gesagt bekommen, dass ich genau das Falsche machen werde und große Verluste erleide und daran auch nichts ändern kann, weil es nun mal die Zukunft ist. Das ist das Dilemma mit der Zukunft. Wenn es wirklich die Zukunft ist, dann kann ich sie durch mein Verhalten nicht mehr beeinflussen. Wenn ich es aber ändern könnte, dann wäre es nicht die Zukunft, sondern nur eine mögliche Zukunft neben vielen anderen, die ebenso möglich wären und die ich durch andere Handlungen von meiner Seite vielleicht erzeugen könnte.
Aus Spreewaldgurken Kult, machst aus Kohle Diamanten und aus Scheiße manchmal Gold. Es ist schön, dass es dich gibt. Du bist Ziel und Perspektive, weil du Mut in uns entfachst. Du bleibst unsere beste Freundin, weil du neue Hoffnung machst. Geliebte Zukunft.
Hallo, hier ist Harald Lamprecht und ich denke heute Morgen darüber nach, was es bringt, in die Zukunft zu schauen. Der Blick in die Zukunft, das ist in der Bibel die Sache der Propheten. In den evangelischen Kirchen wird heute über einen besonderen Propheten gepredigt, den Seher Johannes von Patmos, von dem das letzte Buch der Bibel stammt, die Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung ist das rätselhafteste Buch der Bibel und auch das am meisten missverstandene. Das größte Missverständnis in Bezug auf die Deutung der Johannes-Offenbarung ist, dass dieses Buch so etwas Ähnliches sei wie die Zukunftsmaschine von Stanislaw Lem. Ein Fenster in die Zukunft, das zwar verklausuliert und in Metaphern, aber doch detailliert und exakt zukünftige Ereignisse in ihrer bestimmten Reihenfolge vorhersagt. Hier wird das nur nicht durch technische Raffinesse bewirkt, sondern durch göttliche Autorisierung. Über die Jahrhunderte hat es immer wieder zahlreiche Versuche gegeben, aus den verschiedenen Bildern in der Johannes-Offenbarung so etwas wie einen kosmischen Endzeitfahrplan zu konstruieren. Weil das aber immer etwas uneindeutig bleibt, gibt es da unterschiedliche Varianten dieser Abläufe. Dazu kommt immer wieder der Versuch, gegenwärtige politische Ereignisse zu verschiedenen Bildern in der Offenbarung in Beziehung zu setzen. Daraus möchte man dann gewissermaßen ablesen, an welcher Stelle im endzeitlichen Katastrophenfahrplan der Bus gerade zum Halten gekommen ist. Die Mehrheit derjenigen, die sich heute wissenschaftlich mit der Bibel beschäftigen, hält solche Versuche für müßig. Denn die Johannes-Offenbarung hat überhaupt nicht die Absicht, eine solche Zukunftsmaschine zu sein. Die Forscher sind überwiegend der Meinung, dass Johannes nicht eine ferne Zukunft darstellt, sondern für seine eigene Gegenwart schreibt. Das war eine schlimme Zeit. Kaiser Nero war ein launischer Tyrann. Christen wurden mitunter hart und grausam verfolgt. Die Gemeinden standen unter großer Bedrängnis. In dieser Situation entsteht die Johannes-Offenbarung als ein Trostbrief für die bedrängten Gemeinden. Sie beschreibt in verschiedenen Kreisen immer wieder die gleiche Wirklichkeit und die gleiche Grundaussage. Auch wenn ihr jetzt noch leiden müsst, das Ende der Geschichte ist bereits entschieden und das ist ein Happy End. Die Machtfrage ist geklärt. Gott behält das letzte Wort. Und auch wenn sie sich jetzt noch wild gebärden, diejenigen, die Unrecht tun, werden vor dem göttlichen Gericht stehen. Das ist die Kernbotschaft der Johannes-Offenbarung, die sie in zahlreichen Bildern ausmalt.
Wir sind bereit für alles, was als nächstes kommt. Wir treffen uns am Horizont. Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt. Geliebte Zukunft. Wir sind bereit für das, was du uns geben kannst. Auf unserer Reise.
Prophetie in der Bibel ist in der Regel 90% Zeitansage und nur 10% Zukunftsschau. Im Gegensatz zu Stanislaw Lems Zeitmaschine hat sie gerade nicht die Funktion, eine vorausberechnete und unveränderliche Zukunft zu zeigen. Es geht darum, die Konsequenzen des menschlichen Tuns zu benennen, mit dem Ziel der Veränderung im Hier und Jetzt. Diese Form der Prophetie ist sehr aktuell. Sie geschieht auch gegenwärtig an vielen Stellen. Auch heute sind wir aufgefordert, die Konsequenzen unseres Handelns für eine mögliche Zukunft zu bedenken. Jedes Detail der Zukunft kennen wir nicht. Aber einiges können wir dennoch relativ sicher wissen. Wir können wissen, welche Folgen es hat, dass unser Planet immer heißer wird, weil wir als Menschheit zu viel CO2 in die Atmosphäre bringen. Das braucht nicht mal den Glauben an göttliche Propheten, sondern ist reine Wissenschaft. Dieses Wissen hat nur dann Sinn, wenn wir nicht in Fatalismus erstarren, sondern handeln. Es gibt viele wirksame Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Erneuerbare Energien fördern, CO2 bepreisen, Nahverkehr ausbauen, Wärmepumpen einbauen. Diese Dinge brauchen politische Unterstützung, damit sie nicht von fossilen Lobbyisten zurückgedreht werden, die mit Erdöl immer noch zu viel Geld verdienen können. Wir können wissen, dass es schlimm ausgeht, wenn Rechtsextremisten politische Macht bekommen. Diesen Blick in die Zukunft zeigt uns ein Blick in die Vergangenheit. Oder ein Blick in die USA. Was die Zukunft im Detail und genau für jeden von uns bringen wird, das wissen wir nicht. Aber wir können wissen, dass es gut und wichtig ist, demokratische und zivilgesellschaftliche Institutionen zu unterstützen, die sich für Gerechtigkeit und Teilhabe einsetzen. Das kommt am Ende uns allen zugute. Die Zeitmaschine, die eine unveränderlich, zwingend eintreffende Zukunft zeigt, braucht niemand, weil sie lähmt. Die Zeitansage, die uns deutlich macht, was wir jetzt zu tun hätten, damit wir eine bessere Zukunft haben können, die brauchen wir alle. In einer Diktatur wie unter Kaiser Nero sind die Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Darum liegt der Schwerpunkt in der Johannes-Offenbarung auf dem Trost der Gemeinden mit dem Blick auf den kommenden Sieg Gottes. Wir heute hier in Deutschland leben zum Glück nicht in einer Diktatur. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt jedem viel Freiheit. Darum kann uns ein Blick in die Zukunft helfen, die Verantwortung für die Gegenwart zu erkennen. Und als Christ denke ich, dass wir auch dafür Gottes Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen können.